herzlich willkommen zu Inside Yourself, deinem Podcast über die Welt in dir. Ich freue mich, dir heute eine wundervolle Frau vorstellen zu dürfen. Andrea Günther ist Atemcoach im Raum München und gemeinsam tauchen wir ein in die Welt des Atems. Er ist es, mit dem unser Leben beginnt und nach dessen letzten Zug es schließlich endet. Wir alle tun es jeden Tag, meist unbewusst. Doch was für ein Hebel unser Atem sein kann, wenn wir ihn bewusst einsetzen, darüber werden wir sprechen. Wir schauen auf verschiedene Atemtechniken, inwiefern transformatives Atmen körperliche und seelische Blockaden lösen kann, wie du dich über deinen Atem selbst beruhigen kannst und was im Falle von Andrea passierte, als ihr buchstäblich der Atem ausblieb. Wir sprechen außerdem über einen mutigen Karrierewechsel, die Angst vor dem Scheitern im Außen, das Verlassen der bunten, lauten Musik- und Medienwelt, in der vieles im Außen stattfindet, und vom Suchen und Finden im Innen. Was Rocky Balboa mit Andreas Werdegang zu tun hat und vieles mehr, das erfährst du hier. Ich wünsche dir ganz viel Freude und tolle Einblicke für dich mit diesem Interview. Mein heutiger Interviewgast hat einen bunten und beeindruckenden Weg hinter sich und wir dürfen gespannt sein, was ihre nächsten Schritte sein werden. Studiert in München, gelernt in Los Angeles, Dar es Salaam, Beirut und Ibiza, gelebt und gearbeitet in Köln, London und Berlin. Sie kommt aus der MTV-Generation und beim gleichnamigen Sender startete sie in wilden jungen Jahren ihre TV-Karriere als Producerin und Moderatorin. Sie entwickelte sich zur Unternehmerin und ist oft hingefallen, noch öfter wieder aufgestanden und konnte so ihre wahre Stärke entfalten. Mit dem Ziel von Keep the Balance hat sie als Yoga-Lehrerin eine Medienpause eingelegt und ist mit dem Mindset Be Fearlessly Authentic wieder vor und hinter die Kamera getreten. Beide sind heute das kraftvolle Rückgrat ihrer Arbeit als Live-Yoga- und Breath-Coach. Ich kann aus der Zeit, in der wir uns kennen, sagen, was für eine starke, charismatische, spritzige und humorvolle Frau sie ist und gleichzeitig so ehrlich, bodenständig und empathisch. Ich freue mich so sehr, heute die wundervolle Andrea Günther als Interviewgast in meinem Podcast zu begrüßen. Herzlich willkommen, Andrea.
Vielen Dank für diese einleitenden Worte. Und beim Podcast kann man das ja nicht sehen, ne? Ich habe Gänsehaut. Nicht wegen meinem Lebenslauf, aber wegen deiner schönen, ja, wegen deiner schönen Einschätzung zu mir, so wie du mich siehst. Und das ist natürlich grandios, das so zu hören. Es ist schön, dass du mich so wahrnimmst, weil ich dich wiederum ähnlich wahrnehme.
Danke für das Kompliment. Yeah. Danke, danke.
So viel Liebe gleich am Anfang
an diesem Nachmittag. Herrlich. Andrea, es ist so schön, dass du da bist und danke, dass du dir die Zeit nimmst, um ja, ein bisschen mit mir und den Zuhörern über ganz spannende, tolle Themen heute zu sprechen.
Sehr, sehr gerne.
Sehr, sehr cool. Magst du dich vielleicht auch noch mal ganz kurz vorstellen? Wie würden dich deine Freunde beschreiben?
Das ist natürlich immer die fieseste Frage. Ne? Wie würden dich deine Freunde beschreiben? Mittlerweile bin ich 44 Jahre alt. Ich bin keine Mama. Ich bin nicht verheiratet. Ich habe immer noch den Spirit, den wir damals tatsächlich bei MTV hatten, den Spirit der Neugierde, der Verbundenheit, der Kreativität. Das sind Dinge, die mich antreiben. Und ich denke, ich bin zuverlässig. Ja, und an der Stelle würde ich schon aufhören, weil ich glaube, einfach sich selber zu beschreiben über andere Freunde ist ein bisschen schwer. Aber ich bin da schon ganz gut, wo ich gerade bin, mit mir selber.
Sehr cool. Und wir werden dich auch gleich noch im Verlauf viel, viel besser kennenlernen.
Ich bin gespannt.
No pressure. Bevor wir in das Thema eintauchen, habe ich noch eine Frage an dich. Was wolltest du werden als Kind, wenn du mal groß bist?
Das ist ja witzig. Meine Mutter hat letztens zu mir gesagt, kannst du dich noch erinnern? Ich habe dich mal gefragt, was du werden willst. Und du hast gesagt, ich hätte gerne einen kleinen Beruf.
Einen kleinen Beruf.
Mhm. Und das war vor versammelter Mannschaft. Also meine ganze Familie war da. Und ein paar wussten nicht, ob sie jetzt lachen sollen oder sich denken sollen, was ist mit der eigentlich los? Für mich war klar, ich wollte nie Karriere machen wegen des Geldes willen oder wegen des Ruhms oder wegen Ansehen. Für mich war immer klar, ich möchte was machen, was einen Impact hat, was einen Bestand hat, was irgendwie eine Nachhaltigkeit hat, was beeindruckt, was bewegt. Und mit diesem kleinen Beruf, glaube ich, wollte ich irgendwie vermitteln, dass ich keinen Bock habe, irgendwie zu viel zu arbeiten. aber jetzt wirklich auf den Beruf hin, mir war schon immer klar, ich wollte raus. Also ich wollte immer raus. Ich wollte die Liebe, die ich zum Leben hatte und diese Freude, die ich am Leben hatte, die musste raus. Und das war klar, dass das, als ich dann 16, 17 war, das war für mich klar, ich muss in die Medien, das ist der einzige Bereich, wo ich das leben kann, weil wenn ich woanders bin, denken die alle, oh Gott, die kann man nicht handeln, die ist einfach zu laut, die ist zu explosiv, die ist zu, die denkt einfach viel zu viel um die Ecke. Und deswegen war dann irgendwann so, okay, dann geh zu den Medien. Und zu der Zeit damals, als ich, ja, also wir alle in der Berufsfindung waren, eben um die 17, 18 oder nach der Schule mit 20, war dann irgendwie klar, okay, die Medien sind noch nicht so verseucht wie jetzt. Also da war das, wenn man in die Medien gehen wollte, echt noch was Besonderes. Also das war wirklich mit Praktikum, mit Volontariat. Und also das war schon ziemlich schnell klar, dass ich da irgendwo was machen will, was beweglich, laut.
Okay, also doch gar nicht so klein.
Anscheinend, aber ich hatte keinen Bock zu arbeiten. Und wahrscheinlich dachte ich mir, hey, in den Medien muss man vielleicht gar nicht so viel arbeiten. Da kann man einfach nur rumhängen.
Die haben Spaß und das läuft.
Ja, es hat sich dann ganz anders rausgestellt.
Ja, spannend. Da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal zu. Hattest du als Kind auch einen Lieblingshelden oder so ein Vorbild?
Ja.
Wenn du schon an kleinen Beruf oder so gedacht hast, gab es da jemanden, der dir in den Kopf kam oder halt auch unabhängig davon?
Ich hatte nie wirklich Vorbilder. Ich fand nur Leute irgendwie cool. Und kann man sich jetzt natürlich drüber den Kopf zerbrechen, ob das ein Vorbild ist oder ob, wenn man jemanden cool findet, ob das jetzt gleich ein Vorbild ist. Aber ich war echt sehr jung und ich habe mir alle Rocky-Teile angeschaut und ich fand Sylvester Stallone einfach so toll in der Geschichte. Also ich fand einfach, dass der Typ aus dem Nichts kam und die Rolle war einfach so authentisch und ich war aber ein Kind, ne? Also klar, ein Mädchen, das sich einen Boxfilm anschaut.
Ich hab die mit meinem Papa früher auch immer
geschaut. Ja, siehst du? Und ich fand aber einfach auch diese Liebe zu dieser Adrian so Wahnsinn und es war einfach, und ich komme jetzt auch nicht aus unbedingt sehr wohlhabenden Umständen, also meine Familie sind Normalverdiener, ich komme aus normalen, einfachen Verhältnissen und deswegen hat es so bei mir resoniert, dieses, okay, du kannst eigentlich, wenn du wirklich willst, was machen und diese Träume, die er hatte oder beziehungsweise die in dem Film Wirklichkeit wurden, die waren bei mir ganz stark auch da und deswegen mochte ich den Film so, also ich mochte es nicht wegen dem Boxen, aber ich mochte es wegen Sylvester Stallone.
Schön, hat er gut transportiert.
Und wie? Ja,
auf jeden Fall.
Ja.
Ja, schön.
Schräg, ja, ne? Also wow. Mädchen gucken,
also Mädchen gucken,
denke ich mir auch gerade so. Mal.
Ja, ist auch ein Statement.
Ja.
du hast ja echt schon wahnsinnig viel gemacht in deinem Leben und das wirkt für mich auch so richtig kunterbunt. Heute, hol uns mal ab und nimm uns mal mit rein. Wo steht Andrea Günther heute? Was sind so gerade deine Herausforderungen, die du hast oder was ist so dein Projekt, dein Thema, wo dein voller Fokus hingeht?
Naja, bunt, klar. Also ich meine, es sind 44 Jahre, ne? Da passiert schon einiges. Und klar habe ich mit Sicherheit mehr erlebt, als wenn ich da geblieben wäre, wo ich hergekommen bin. Natürlich ist es viele Reisen. Mein Beruf als TV-Produzentin hat dazu natürlich beigetragen. Aber wenn ich jetzt so springe und sage, okay, wo bin ich jetzt mit all dem, was ich erlebt habe und wer ich bin, würde ich sagen, dass ich einen langen Weg an meiner persönlichen Entwicklung, man kann es auch tatsächlich Transformation nennen, ich will es jetzt auch gar nicht so spirituell hochhalten, aber es hat mich natürlich auch dazu erzogen, mehr oder weniger, und ich habe einfach gelernt, in der Zeit mich immer weiterzuentwickeln, aber das war auch ein Bedürfnis, also das war keine Pressure, dass ich permanent auf der Suche nach was Neuem bin, sondern ich war immer neugierig und für mich ist es ein Antrieb gewesen, mich und aber auch meine Arbeit weiterzuentwickeln. Also für mich war klar, ich werde nicht in dieser Rolle als Producerin, als Moderatorin sterben. Das war ganz klar. Und habe dann tatsächlich eine eigene Transformation hinter mir. Ich habe eine eigene Persönlichkeitsentwicklung hinter mir. Ja?
Was war der ausschlaggebende Punkt? Also, weil du gerade gesagt hast, dir war klar, du wirst damit nicht alt in diesem Berufsfeld.
Ja, also, weißt du, also die Medien, also die Welt verändert sich ja die ganze Zeit. Also ich meine, selbst der größte Zweifler und der selbst der stoische Typ merkt, dass sich die Welt verändert. Und es ist auch total geil, dass sich die Welt verändert. Aber für mich war der, gab keinen auslösenden Punkt. Es ist einfach wirklich ein Antrieb. Im Endeffekt, ich war dann 30 und ich habe bei MTV moderiert und ich habe die größten Weltstars interviewt. Wir haben mit den irrsten Typen gearbeitet. Ich habe die irrsten Geschichten Backstage erlebt. Also ich habe wirklich den großen Glamour und den totalen Abgrund der Menschheit und dieser Medienbranche gesehen. Und irgendwann ist es natürlich auch so, okay, seen that, done that. Wo geht's jetzt mit mir hin? Und ich wollte mit 30 einfach nicht so eine übrig gebliebene Single-Medienalte sein, die einfach nicht weiß, wo sie mit sich hin sollen. Und davon gibt's, sorry da draußen, aber da gibt's wirklich genügend, die den Absprung nicht geschafft haben, beziehungsweise das heißt Absprung, aber die im Endeffekt nicht das, was so wunderbar an dieser Branche ist, nämlich was zu kreieren, Emotionen zu schaffen, in was anderes zu transformieren oder vielleicht weiterzuentwickeln. Mhm. Und für mich war klar, okay, mit 30, that's it. Schau, dass du dich auf deine Beine stellst. Ich bin natürlich mit einem weinenden Auge bin ich von MTV gegangen, von dieser irren Reise. Wusste aber auch, da ist noch mehr. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht als Realisatorin am Anfang, habe dann für Popstars gearbeitet, für Germany's Next Topmodel gearbeitet, als Realisatorin, dann als Redaktionsleitung draußen, dann wieder als Producerin und dann so ging das immer weiter. So habe ich meine selbstständige Karriere dann wieder nach vorne geschoben.
Das heißt, du bist von MTV aus dem Festangestelltenverhältnis rausgegangen und hast dich dann in deiner Selbstständigkeit, hast du diese Aufträge dann angenommen?
Genau. Ja. Und da war schon klar, okay, du musst dich jetzt um dich selber kümmern. Und dann war auf einmal dieses Thema, okay, Zwischenmenschlichkeit, wie kriegst du deine Aufträge? Mhm. Wie präsentierst du dich? Wer bist du eigentlich? Was willst du erreichen? Und da ging es schon los, ja, dass ich gemerkt habe, hey, es kommt ganz stark drauf an, wie du mit dir selber umgehst. Und klar komme ich aus einer Branche, die total im Außen ist, in der totalen Wertung, in Ellenbogen, in Macht und in Glanz und Gloria. Ja, also höher, schneller, weiter und wer kann es besser? Und das, was du da gemacht hast, ist überhaupt nicht schön, weil alles, was kreativ ist oder alles, was mit Kunst oder ja, Kreativität zu tun hat, ist ja immer einer Wertung ausgesetzt und es ist immer Geschmackssache. Das heißt, ich war in einer Welt zu Hause, die davon sich genährt hat, zu bewerten und aber auch aus einer Kreation, also eine Kreation zu bewerten einfach. Ne? Mhm. Und du bist automatisch dann bewertet worden als Mensch, was du da gemacht hast. Ne? Und da habe ich gemerkt, ey, ich liebe das, was ich tue, aber ich habe keinen Bock mehr, dass mir das irgendwann so nahe geht. Mhm. Und wenn mir das egal ist, was ich da mache, dass es irgendjemand bewertet, dann mache ich es nicht mehr mit Liebe.
Mhm. Da habe ich eine Frage zu. Und zwar, ist es so, dass wurde deine Kunst oder deine Kreativität, wurde die Sache bewertet am Ende? Oder wurdest du, weil du gerade gesagt hast, als Person? Beides. Ist es, weil du es persönlich genommen hast oder weil es auch persönlich gemeint war?
Das nimmt jeder persönlich. Das nimmt jeder persönlich, wenn du ein Producer bist und einen Auftrag hast von, keine Ahnung, eine Samstagabendshow zu produzieren mit deinem Team. Du hast da, keine Ahnung, 20, 30 Leute, im größten Fall 50 Leute und ackerst da 4, 5, 6 Monate dran. Das ist ein Riesenaufriss. Du hast keine Freizeit, du hast keine Familie. Ne? Also du bist eigentlich nur da drin, du gibst dein Herzblut. Du liebst das, was du da tust. Und irgendwann kommt einer und sagt, das ist ein Scheißdreck eigentlich. Funktioniert da gar nicht. Dann möchte ich denjenigen sehen, der das nicht persönlich nimmt. Und wir haben das alle persönlich genommen. Und das tun wir alle, weil wir Kreativlinge sind. Und Kreativlinge sind einfach wie Reispapier. Mhm. Nach außen sehen die total stark aus. Ne? Mhm. Aber eigentlich, wenn du mal hinpustest, ist dann so, au. Und natürlich, ich wollte das einfach nicht mehr. Ich wollte nicht mehr, dass mir das so nahe geht. Aber ich konnte auch nicht meinen Job einfach nur machen und mir dann denken, ist mir scheißegal, was der darüber denkt. Und ich liebe das heute noch. Ich liebe den Beruf der Produzentin und Producerin. Das ist ein wunderbarer Beruf. Und ich muss auch sagen, ich war da auch richtig gut drin, weil ich da einfach alles reingesteckt habe. Und ich hatte immer ein Glück, ein tolles Team zu haben. Und da war irgendwann so der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, das tut mir nicht gut. Ich merke, dass ich dann die Lust an meiner Arbeit verliere und habe dann einfach die Reißleine gezogen und bin dann, haha, wie ganz viele damals, habe mich im Yoga wiedergefunden. Und natürlich wurde das dann auch so ein bisschen belächelt, so, ach ja, hat sie vielleicht ein Burnout, ist jetzt vielleicht ein bisschen lost, ist sie auf der Suche und so.
War es so?
Also, oder? Natürlich war ich auf der Suche. Natürlich, also ich war nicht lost in dem Sinn, weil ich glaube, nur weil man was beendet, ist man nicht direkt lost. Mhm. Und was zu suchen, heißt auch nicht gleich lost zu sein. Mhm. Das heißt vielleicht einfach nur nicht erfüllt zu sein.
Ja, mal innezuhalten und mal irgendwie so zu schauen.
Und dann habe ich mich entschieden, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Die habe ich aber prima einfach für mich gemacht. Also ich habe das nicht gemacht, dass ich sage, okay, ich werde der nächste Rising Star am Yoga-Himmel.
Hast du vorher schon Yoga gemacht?
Ja.
Okay, schon auch eine viele Jahre gemacht?
Oder? Ja, so einige. Ich denke, so, das war bis dahin, waren das so 5, 6 Jahre vielleicht?
Wow, das ist ja schon eine Weile.
Ja, aber das war natürlich auch alles so ein bisschen kleiner und es war so ein bisschen komisch, man hatte auch keine coolen Klamotten an und die Matten waren halt auch irgendwie ihre Turnmatten und so, also bei mir zumindest. Und dann kam dieser Hype tatsächlich so an. Das waren so die ersten Vorboten.
Ja.
Und ich war zu dem Zeitpunkt auch schon sehr viele Jahre auf Ibiza, das war so meine Recharge Island und es hat sich einfach ergeben. Ich habe da meine Ausbildung gemacht, ich habe eine Amerikanerin kennengelernt, die 68 als Hippie auf Ibiza gestrandet und gelandet ist und die totale Yogi geworden ist. Und die hat mir dann tatsächlich im ursprünglichen Sinn, also in der ursprünglichen Lehre des Yogas, des indischen Yogas, die Ausbildung gegeben. Also ich bin im Stil des Shivananda ausgebildet, zum klassischen Hatha-Yoga. Und es war für mich total wichtig. Ich wollte kein Shishi, ich wollte einfach wirklich den Ursprung und den Kern des Yogas haben.
Ja.
Und ich wusste, wenn ich will, kann ich aus dem auch irgendwas kreieren. Aber mir war wichtig, das Gefühl zu haben, was heißt Yoga eigentlich, was ist denn das? Mhm. Und da kam ich zum ersten Mal mit dem Atem in Verbindung. Bei mir war es überhaupt nicht bewusst, wie wichtig der Atem beim Yoga ist. Ich dachte halt auch einfach, ja geil, schöne Asanas, gut in Shape und so, ein bisschen beweglich und vorher 1, 2 Pranayama-Übungen und dann war es das eigentlich. Ne? Aber die Ausbildung hat mir echt so einen Wake-up-Call gegeben. Okay.
Das heißt aber, du hast gesagt, du bist nicht oder hast die Yoga-Lehrerausbildung nicht deswegen gemacht, weil du der nächste Teacher am Star-Himmel
sein. Das wollte ich nicht, aber ich habe dann natürlich Stunden gegeben. Also ich habe gelehrt und ich habe es im Kleinen gelehrt.
Ja, und um dich mit dem Thema noch also mehr auseinanderzusetzen, um selber mehr zu lernen oder um das weiterzugeben, was du gelernt hast?
War eigentlich beides und natürlich ist es so. Und ich denke, das ist bei jedem, nenne ich vielleicht bei jedem, aber im Großteil derer, die sich jetzt auch gerade finden und neue Dinge ausprobieren, war es bei mir auch so, dass ich mir gedacht habe, boah, ey, das ist so geil. Mhm. Das hat mir so geholfen. Ich möchte das gern weitergeben. Mhm. Und dieses, oh, mir hat es geholfen, dann hilft es den anderen auch, hat sich am Anfang so stark angefühlt. Und ich habe mir dann schon gedacht, so geil, let's raise a business, werd Yoga-Lehrer und so. Und als ich dann angefangen habe, die ersten Schritte zu machen, meine ersten Kurse zu geben und Stunden zu geben, da war das alles auch noch okay, weil ich war immer noch Producerin. Also ich musste überhaupt nicht gucken, dass ich damit irgendwie Geld mache.
Das heißt, du warst wieder zurück in München und hast dann weiter oder wieder neue Aufträge angenommen?
Richtig. Und es ist ja auch so, wir haben ja ich habe ja projektweise gearbeitet. Das ist ja dann im Endeffekt dann für 2 Monate oder für ein halbes Jahr. Und dann ist dazwischen auch immer mal wieder Monat frei und dann so konnte ich das super kombinieren und ich habe natürlich auch gemerkt, dass es mir gut tut, weil ich dann wieder Bock auf meinen Beruf hatte, weil ich wusste, okay, ich habe da jetzt eine Herzensangelegenheit da draußen, in die kann ich mich, in der sehe ich mich, ich kann da was weitergeben, da ist ganz viel Liebe drin, da ist Verbundenheit drin und schon habe ich so den Druck rausgenommen, dass mein Beruf mir so viel geben muss, dass jetzt ich da immer dauerhaft Applaus brauche oder dass es dass jeder das toll finden muss, was ich mache. Und schon war dieser Druck raus und ich habe gemerkt, dass ich viel leichter damit umgehe. Natürlich hat es mich genervt, wenn jemand gesagt hat, das sieht scheiße aus oder das ist nichts. Aber es ging nicht mehr so tief rein. Okay. Es war nicht mehr so schmerzhaft und ich konnte es dann einfach auch ein bisschen, ja, wahrscheinlich erwachsener sehen und sagen, okay, das ist seine Meinung, meine Meinung ist anders. Er zahlt es, also soll er dann sagen, wie er es haben will. Habe aber trotzdem immer noch dafür gekämpft, wie ich es sehe.
Ja.
Aber es war nicht mehr so ein okay, mein Job muss mir das erfüllen, dass ich meine Bestätigung kriege, dass ich dadurch Liebe kriege, dass ich dadurch irgendwie Applaus oder Anerkennung bekomme.
Ja. Das heißt, das kam dann eigentlich über das Yoga, dass du da für dich eine Erfüllung gefunden hast, die du in dem anderen nicht mehr suchen musstest.
Und es hat so ein bisschen ausgeglichen. Also das war so, okay, ich muss da nicht das kriegen, sondern ich krieg's da.
Ja. Glaubst du oder würdest du sagen, es hat dann auch nochmal einen Push in deiner Karriere als Producerin gegeben, dadurch, dass du halt einfach entspannter warst und dann vielleicht auch wieder viel kreativer warst?
Zu 100%.
Ja.
Also das war auch mein Gefühl. Also als ich da den ersten Tag wieder in die Produktion reingegangen bin, ich habe total gemerkt, dass ich auch anders bin, mich anders gebe, auch viel entspannter bin und einfach wirklich gewachsen bin und einfach viel souveräner, ja, auch cooler mit mir selber.
Wie hat das auf dein Umfeld gewirkt? Hast du da irgendwie...
Ja, also ehrlich gesagt weiß ich es nicht so wirklich. Ich wurde schon immer so ein bisschen belächelt, weil ich habe wirklich viel gemacht und ich habe mich immer getraut und ich hatte auch Spaß dran und ich war mutig in meinen Projekten und das hat natürlich die Branche immer mitgekriegt oder der Inner Circle, so das Netzwerk, mit dem ich halt viel gearbeitet habe, das haben die natürlich mitgekriegt. Die mir verbunden waren, die fanden es natürlich mega, die haben gesagt, wie cool das ist und du verrücktes Huhn, jetzt machst du wieder irgendwas anderes, aber es steht dir total gut. Und natürlich die dich nicht so leiden konnten, vorher schon nicht, die haben es natürlich auch ein bisschen belächelt und dachte so, Gott, die Arme. Jetzt macht sie da einen auf Yoga und ist auf der Suche und ist doch auch nicht so cool, wie sie dachte. Also das Feedback habe ich dann schon auch natürlich über Dritte gekriegt und du merkst es natürlich auch. Aber ganz ehrlich, das ist immer part of the job, egal wo man ist, in welcher Branche. Aber es war schon der erste große Aha-Moment in meinem Leben, dass ich sage, ey, das geht auch anders. Also das geht nicht nur... dass ich mich total verrenne in meinem Corporate-Business oder eben als selbstständige Produzentin oder wie auch immer oder als, ist ja egal, wer man da ist. Da gibt es auch noch was anderes. Und das ist eine Hilfe, das ist im Endeffekt ein Door-Opener zu dir selber. Ohne, dass ich jetzt so tief graben musste. Also ich bin nicht in die Analyse oder in die Psychologie gegangen, so stark, was in meiner Kindheit passiert ist oder was mit mir ist. Weil das wusste ich bis dato ja auch. Also ich weiß ja, wo ich herkomme und wo der Schuh gedrückt hat mit mir selber, welche Pakete ich dabei habe. Das wusste ich bis dato schon.
Okay, das heißt, du bist schon immer, oder auch davor, vor dem Yoga-Teacher-Training, ein sehr selbstreflektierter Mensch gewesen.
Ja.
Auch in dem Alter, also es ist ja in deinen 30ern, Anfang 30ern.
Ja.
Ja.
Das war ich schon ziemlich früh. Also ich wusste schon, was schief gelaufen ist und ich wusste auch, was gut gelaufen ist. Und ich habe mir aber immer gesagt, ich habe die Entscheidung, also ich kann es entscheiden, ich kann mich entscheiden zu sagen, scheiße, ist alles so scheiße gelaufen, oh Gott, und hänge immer in meine Vergangenheit und habe einfach, bohr weiter in diesem, Entschuldigung, aber in diesem Scheiß rum, komme da nicht raus, oder ich entscheide mich, okay, ist halt einfach ein Teil von mir gewesen oder ist ein Teil von mir, ich mache es jetzt besser.
Wie kam es dann aber zu deinem tatsächlichen Karrierewechsel und dem Shift, weil jetzt bist du ja erstmal zurückgekommen, bist entspannter, machst deine Projekte weiterhin als Selbstständige, unterrichtest im Yoga. Aber es war ja noch kein richtiger Shift in deiner Karriere. Du warst ja eigentlich immer noch mit, vielleicht nicht mit beiden Beinen im Produzentenbereich, aber halt schon sehr stark noch mit einem verwurzelt.
Ja.
Wie lange hat es dann gebraucht, bis du gesagt hast, so, das ist es dann doch nicht mehr? Oder... irgendwie, das wird sich noch weiterentwickeln und du hast ja auch von deiner persönlichen Weiterentwicklung gesprochen. Was kam danach noch? Wie ging es dann weiter?
Ich glaube, es waren so 4 Jahre, als wirklich dann für mich klar war, ich brauche einen wirklichen Shift, also wirklich einen Hard Cut einfach. Ne? Also es war also 2013, 2014 alles, ne? Und 2014 bin ich da nochmal richtig in die Vollen gegangen. Ich habe, ich bin Einzelunternehmerin, aber ich habe tatsächlich ein Riesenprojekt angenommen. Ich hatte angestellt, ich habe mir ein Büro in der Maximilianstraße in München angemietet. Ich war natürlich bei den High Rollern dabei und bei den High Performern. Es war eine Bürogemeinschaft, aber es hat bestanden aus einer PR-Agentur und aus einer Management-Agentur, die sehr stark und sehr erfolgreich in diesem Medienbusiness unterwegs waren. Und die haben mich dazugeholt als Production Unit. Also ich habe aber selber agiert und habe eine riesen Produktion an Land gezogen und habe gesagt, okay, das ist so ein Mega-Volumen, ich halte jetzt alleine meinen Kopf dahin und habe mir Angestellte geholt und habe also den richtigen Aufriss da auch gemacht. Wollte es halt nochmal wissen. Ne? Also das war so danach. Und ich wusste, ich habe das Yoga, das ist alles gut und so und jetzt traue ich mir das alles zu und ich liebe das, was ich ja mache und ich meine, ich habe für die InStyle den ersten TV-Ableger damals produziert, weltweit und habe das verdealt und das als Frau und letztendlich war mir der Applaus da gar nicht so wichtig, sondern ich wollte es einfach wirklich machen und produzieren, sondern dieses Machen war mir immer wichtig. Und irgendwann in diesem Prozess, natürlich, das waren dann 2-3 Jahre, als ich so hoch gefahren bin, ne? Also dann so selbstständig und so voller Risiko gefahren bin, dass irgendwann mal mir tatsächlich die Luft ausging. Mhm. Das war einfach too much, also es war einfach zu viel. Selbst das Yoga hat einfach nicht mehr geholfen. Das ist dann einfach nur noch so ein, das war dann irgendwann nur noch so ein, wie so ein Anker oder fast schon eine Pflicht.
Okay.
Wo ich mir dachte, also mach jetzt mal Yoga, weil dann kommst du wieder runter und so. Aber jeder Yogi, der weiß, wenn er von der Arbeit kommt und da reinrennt und total im Kopf ist und sich da hinlegt, der kommt vielleicht, wenn er ein guter Yoga-Lehrer da vorne ist, vielleicht nach einer halben Stunde runter. Hm. Aber es kann auch sein, dass er die ganzen 1,5 Stunden nicht runterkommt, weil einfach so ein Stresspegel da ist. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich limitiere es. Also ich konnte nicht gleich die Reißleine ziehen, weil einfach so viele Leute dranhängen, so viele Sponsoren und so viele Partner dranhängen. Und natürlich auch solche, die das total verlangen auch, dass du performst, ne? Also du hast dich auch verpflichtet mit ein paar Verträgen und so. Und dann habe ich mich aber verkleinert erstmal. Ich habe es schon verkleinert. Verträge sind sowieso ausgelaufen. Und irgendwann habe ich gesagt, es reicht. Ich mache jetzt hier Cut. Ende. Mhm. Und habe dann tatsächlich einen Cut gemacht. Und ich habe dann als Consultant angefangen, weil ich gesagt habe, ich kann diesen Apparat nicht mehr tragen. Ich schaffe das nicht mehr.
Mit den Angestellten.
Mit den Angestellten, mhm, und einfach auch Produktionen mit einem Volumen von 1 bis 1,5 Millionen Euro, also zu verantworten als Einzelunternehmerin, ohne dass es eine GmbH ist. Mhm. Das war mir einfach zu risky. Und ich wollte aber auch keine GmbH gründen, weil anscheinend meine innere Stimme schon gesagt hat, als Einzelunternehmerin kannst du immer wieder, und zwar ziemlich schnell, aussteigen.
Okay, das heißt, du wolltest gar nicht irgendwo einen Anker werfen an der Stelle.
Naja, ich wollte nicht zurück. Also ich wollte dann schon, also ich habe mir gedacht, ich bleibe in der Branche, aber ich gehe jetzt als Consultant raus. Ich hatte so eine Erfahrung gesammelt, natürlich auch mit der Nummer. Mhm. Und das wissen wir alle, also der beste Lehrmeister ist unser Leben und die Erfahrungen, die wir machen. Und am besten sind die Consultants und Coaches, die im Endeffekt wirklich authentisch sich dir gegenüberstellen und sagen, ey, ich weiß, wo du durchgegangen bist, aber ich habe auch die Lösung dafür, weil ich weiß, wie ich da rausgekommen bin. Mhm. Oder ich kann dir zumindest die Lösung anbieten.
Ja.
Und dann war ich als Consultant unterwegs und das hat sich dann wieder richtig gut angefühlt. Einfach
als Medien-Consultant,
genau,
aber.
Als Medien-Consultant. Und dann habe ich aber nach was gesucht, wo ich im Endeffekt dieses Coaching verbessern kann, beziehungsweise im Endeffekt, wo ich einfach sage, hey, mir fehlt dieses Tool an Coaching. Und dann habe ich mich umgesehen und dachte mir so, oh Gott, ey, das sind ja 1 Milliarde Coaches. Und das hat mich dann schon wieder abgeschreckt und dachte mir, okay, neuer Trend. Dann gab es diese NLP-Geschichten, also dieses Systemische. Und es hat mir aber alles nicht gepasst und ich wollte nicht ins Business-Coaching gehen, gar nicht. Und dann habe ich jemanden gefunden, der absolut in meinem Sinne eine Life-Coaching-Ausbildung gemacht hat. Mhm. Und habe gesagt, so, das mache ich jetzt. Ich will was lernen. Als Selbstständige möchte ich und muss mich natürlich auch weiterbilden. Ob das jetzt irgendwie nur eine Steuerweiterbildung ist oder so ein Life-Coaching, war mir natürlich das Life-Coaching einfach näher. Und habe gesagt, ich mache jetzt eine Life-Coaching-Ausbildung.
Auch im ersten Anlauf dann oder im ersten Gedanken als Invest in dich selbst. Also, dass du sagst, gleich so, mein Business ist nicht so gut, wie ich bin.
Das war tatsächlich der Invest in das Business und gar nicht in mich persönlich, was sich aber später komplett anders gestaltet hat. Es war ganz klar, dass es eher in erster Linie um mich geht. Also, als ich in dieser Ausbildung war, in diesem Life-Coaching-Ausbildung, und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass 80% derer, die eine Coaching-Ausbildung machen, das eigentlich für sich erst machen. Und das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich dachte mir, geil, ich gehe da jetzt hin, Life-Coach, und hole mir einen Schein und dann baue ich das praktisch in dieses Media-Consultant-Business ein, weil da geht es ja auch viel um Zwischenmenschliches. Und durch die vielen Jahre Interviews, die ich gemacht habe, es geht ja auch gar nicht so primär nur als Producerin in meiner Vergangenheit, sondern da war ja auch ganz stark diese Moderatorenrolle bzw. diese Interviewerinnenrolle. Mhm. Die hat ja ganz viel dazu beigetragen, dass mich das fasziniert, was mein Gegenüber mir erzählt, dass da diese Bindung herrscht, dass aus einem Gespräch unglaublich viel Impulse, Motivationen, Ideen rauskommen können. Und das war, irgendwie war das dann schon so klar, okay, in dem Live-Coaching geht es jetzt um dich, Fräulein. Da geht es ja gar nicht um das
Gegenüber.
Um das Gegenüber, sondern da geht es um dich. Und dann bin ich da echt nochmal die nächste Stufe meiner eigenen Entwicklung weitergegangen, meiner eigenen Transformation. Hört sich immer so wie verzaubert an. Ne?
Jetzt bist du erleuchtet.
Ich sitze zumindest unter einer hellen Lampe hier gerade.
Das stimmt.
und hab natürlich gemerkt, oh geil, da gibt es viele geile Tools im Live-Coaching, die mich zu mir selber bringen. Die auch mal ganz unangenehme Fragen stellen und die mal wirklich, also wenn du dich traust, in deine tiefsten Ängste, Sorgen, in Fratzen, die da hochkommen, bringen. Und das war total spannend. Ich hatte Gott sei Dank keine Angst und bin da richtig deep reingegangen. Und natürlich kamen da eklige Dinge hoch. Und
ja. Wie bist du damit umgegangen? Oder was sind so, wo würdest du sagen, ich meine, wir müssen jetzt hier kein Psychologisches Gespräch.
Keine Angst. Wir wollten ja zum Atem.
Wir wollten eigentlich gleich auf den Atem hinaus, genau. Aber was sind so deine drei größten Schätze, die du aus dem Life-Coaching, aus der Ausbildung mitgenommen hast? Sei es jetzt für dich oder auch, was du an andere weitergeben möchtest? Mhm.
Also ganz einfach und ganz spontan gesagt, es ist immer 50-50. Es gibt immer eine positive und eine negative Seite und ich kann mich immer entscheiden, wo will ich hin. Es gibt immer ein Ja und ein Nein für eine Entscheidung. Und ich habe immer die Wahl, sagen wir es mal so. Es ist immer 50-50 und ich habe immer eine Wahl. Mhm. Das war für mich so dieses, okay, ich bin nicht das Opfer von irgendjemandem, wenn der das entscheidet, oder ich bin jetzt nicht das Opfer meiner Umstände, sondern ich kann es entscheiden.
Ja.
Das war so der erste große Magic Moment, wo ich sagte, stimmt. Ich kann es. Und tatsächlich, das ist auch mittlerweile wahrscheinlich auch ein veralteter Terminus, aber dieses Wort Glaubenssätze, ne, wie ich erzogen worden bin oder wie wir erzogen worden sind, dass ich mir manchmal sage, das schaffe ich ja gar nicht, weil ich habe ja vielleicht die Ausbildung gar nicht dazu oder ich kann das gar nicht oder ich bin ja zu klein oder ich bin
nicht gut genug.
Ich bin am Ende des Tages, wenn man alles zusammenfasst, ich bin nicht gut genug. Das mit diesen Glaubenssätzen zu arbeiten, das war total krass, die mal ins Positive zu münzen. Das ist mir so schwer am Anfang gefallen. Und habe tatsächlich gelernt, also das Zweite, wenn du mich so fragst, die drei,
das müssen auch nicht drei sein, aber
Erkenntnisse ist das Zweite tatsächlich, dass ich die Sprache mit mir einfach verändern kann.
So wie du mit dir im Inneren redest, mit dir selber eigentlich.
Ja. Und auch wie ich mich wenn ich mich mal im Spiegel anschaue und sage, ey, du siehst richtig gut aus, du siehst mega aus. Und nicht so, oh scheiße, hier eine Falte, oh scheiße, ich habe einen Pickel, oh Gott, ich sehe Müll aus. Ey, wie soll ich mich den ganzen Tag fühlen? Klar fühle ich mich wie Müll, wenn ich mich morgens anschaue und sage, oh. So, ey, sagt dir auch keiner sonst auf der Straße, hey, du siehst super aus. Und die Einzige, die es regeln kann, bin ich. Auch wenn es Tage gibt, die scheiße sind, auch wenn ich schlecht drauf bin und so. Ich bemühe mich, sondern ich erinnere mich wirklich jeden Tag daran, dass es in meiner Hand liegt. Ja. Niemand anderes kann mein Leben steuern, das bin nur ich. Und die einzige Kraft, die in meinem Leben wirklich vorherrscht, ist meine. Und die hole ich mir natürlich schon auch. Ne? Durchs Yoga, durch eben Arbeiten, ein bisschen mit Glaubenssätzen, durch die Sprache mit mir selbst und jetzt mit dem Atem.
Genau, weil du hast ja gesagt, dir ist irgendwann die Puste ausgegangen.
Mir ist die Puste ausgegangen.
Und das ist eigentlich auch schon ein schönes Bild. Und also, um das da mal kurz einzufangen, in deinen weiteren Werdegang. Ist das dann auch der Moment gewesen, wo du so realisiert hast, wow, Atem ist ein wichtiges Thema offensichtlich? Weil was ich interessant finde an deinem Weg dann eine Ausbildung zu machen zum Atemcoach ist, es liegt einerseits so sehr auf der Hand, und andererseits, also wäre, und gut, ich darf nicht von mir auf andere schließen natürlich, aber...
Ist dein Podcast, wäre ich da, darfst
ist,
du.
Ist mein Podcast, kann ich einfach mal sagen.
Du machst die Regeln.
Da wäre ich jetzt als erstes nicht drauf gekommen. Ich hätte gar nicht gewusst, dass es eine Ausbildung zum Atemcoach gibt. Also ich hatte selber mal Gesangsunterricht und ich habe ganz viel, was du da eigentlich machst, ist nicht ein Lied singen. Ich dachte mir dann immer irgendwann so, wann machen wir denn hier mal was? Aber eigentlich
singen wir denn mal
Übungen und machst halt Atemübungen. Ja, und auch in verschiedensten Positionen. Du irgendwie kniest dich hin, du beugst dich nach vorne und du versuchst halt wirklich in deinen ganzen Körper eigentlich mal so als Instrument zu sehen und wahrzunehmen und so.
Also diese Resonanzkörper.
Genau, zu erzeugen. Und daher kenne ich das und da hätte ich es jetzt auch ein bisschen verortet, aber dass ich jetzt ein reiner Atemcoach sein kann, ohne ein weiteres Add-on, das war mir halt recht neu. Also auch spannend, als wir uns kennengelernt haben und da dann mal drüber gesprochen haben. Hol uns mal rein in die Welt. In die Welt des Atems. Oder, ja, genau. Wie bist du drauf gekommen?
Naja, im Endeffekt ist es auch immer so das Resultat von allem. Ne? Also das ist immer der Weg dahin. Letztendlich war echt ein blöder Auslöser. Ich hatte plötzlich total Schwindel. Ich hatte einen Schwindel. Und ich dachte mir so, oh Gott, wo kommt der denn jetzt her? Das ist denn jetzt der Schwindel? Das kann doch nicht sein. Hm. Wieso ich jetzt? Und es war tatsächlich auch irgendwie gerade offensichtlich nichts Schlimmes. So. Und dann dachte ich mir so, okay, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist da nicht. Von Pontius zu Pilatus gelaufen, irgendwie alles gecheckt. Ah ja, sie haben Bandscheibenvorfall und so und bla bla bla. Und ich dachte, das ist kein Bandscheibenvorfall. Ich glaube, dass es was anderes ist. Und das war jetzt nicht so der Hauptgrund. Letztendlich habe ich mich dann aber auch entschieden, zu Dispenza zu fahren, also zu Dr. Joe Dispenza, zum Retreat, Advanced Workshop zu machen. Ich habe mich mit dem schon viele Jahre vorher beschäftigt, habe viel von ihm gelesen, eben was macht unser Gehirn mit unserem Körper. Und bei ihm habe ich zum ersten Mal diese Atemerfahrung gemacht. Also er geht zwar nicht so stark in dem Atem, aber in jede Meditation, die er vorher die er anleitet, lässt er atmen. Mhm. Und da ging es bei mir zum ersten Mal los, sage ich, wow, was geht denn hier jetzt ab? Weil natürlich durch diese Atmung erstmal der Körper und das Gehirn anfängt runterzukommen. Du versorgst es natürlich einfach anständig zum ersten Mal und habe gemerkt, wie falsch ich eigentlich atme. Er hat immer gesagt, breathe in your belly. Und ich so, ey, so ein Belly. Mhm. Also, natürlich haben wir das beim Yoga genauso gelernt. Ne? Aber beim Yoga ist die Vollatmung im Vordergrund. Da geht es nicht nur um die Bauchatmung, sondern um die Yoga-Vollatmung. Das ist ja Bauch, Brust, Schulter. Ne? Mhm. Das ist die Yoga-Vollatmung. Und da war es so, okay, jetzt atme nur immer in den Bauch. Und ich habe richtig gemerkt, wie schwer mir das fällt. Und auf einmal hat es so Bing gemacht. Und habe mich dann, als ich zurückgekommen bin vom Dispenser, der natürlich auch life-changing war, also jeder, der da draußen sich mal mit Neurowissenschaft und Quantenphysik ja. beschäftigen will, der soll sich auf jeden Fall mal
Ich kann da auch mal zwei Bücher in den Shownotes mit verlinken. Also zwei, die mir gerade einfallen, ist einmal Du bist das Placebo und A New Me, ein neues Ich.
Genau.
Das habe ich auch gelesen, ja.
Es ist faszinierend, weil ich bin jemand, also ich bin spirituell, aber ich bin auch sehr verbunden mit der Erde und das war mir immer wichtig. Ich möchte in dieser Welt bleiben, ich möchte hier leben. Ich möchte hier auch die Schönheiten dieser 3D-Welt genießen. Ich möchte aber einfach auch das, was natürlich passiert, gerade in der spirituellen Welt, beziehungsweise mit der Meditation, was möglich ist, auch lernen und anwenden. Mhm. Und somit kam ich dann zurück und habe gesagt, irgendwas hat der Atem mit mir gemacht. Ja, irgendwas ist da. Und habe mich dann eingelesen, habe mich schlau gemacht, was gibt es, was ist der Atem. Habe meine ganzen alten Yoga-Bücher rausgeholt, habe mir geguckt, okay, Pranayama, was ist da wirklich hilfreich, was gibt es für Atemtechniken und habe dann für mich entschieden, ich mache jetzt eine Ausbildung und zwar erstmal im klassischen und im ersten Schritt zum Atemkursleiter, also wirklich um Kurse zu geben, gar nicht, um transformatives Atmen zu machen, was es ja auch gibt, also wo wirklich dein Bewusstsein und dein ganzer Körper in einen anderen Zustand versetzt wird, sondern wirklich mal, ey, guck mal, wie du atmest, wirklich erstmal zu checken, dein Atem ist so individuell wie du. Nutz den mal. Fang doch mal an, wirklich kleine Tests zu machen. Und da habe ich angefangen, die Ausbildung zu machen und gebe wirklich ganz coole Atemkurse mittlerweile. Mhm.
Ja. Und das war auch in München oder bist du da irgendwo
hin? Das war in München. Ja. Das war in München. Okay. Und habe mich aber natürlich auch, also ich habe selber Breath-Sessions mitgemacht auf Ibiza, auch jetzt in München. Das sind eben diese transformativen Atemtechniken. Dazu bedarf es aber einfach wirklich nochmal Next Step, weil da geht wirklich viel auf in der Psyche, da geht viel auf in der Seele, da geht auch viel auf im Körper, weil der Körper natürlich dann überladen ist mit Sauerstoff und dann anfängt zu krampfen, ne? Aber es löst sich auch ganz viel. In dem Bereich bin ich noch nicht. Das heißt, ich bin jetzt erstmal wirklich da, um zu sagen, Leute, ihr könnt das Tool, was umsonst ist, was ihr immer mit euch tragt, was ihr bewusst steuern könnt, das ist das einzige vegetative Körperfunktion, die wir steuern können. Wir können unsere Verdauung nicht steuern und wir können unseren Herzschlag nicht steuern. Aber wir können unsere Atmung steuern, die können wir bewusst steuern. Und mit dieser Steuerung des Atems können wir wiederum unsere Verdauung verbessern und steuern. Wir können unseren Herzschlag verbessern.
Und das ist Sauerstoffversorgung.
Ja, und es ist total faszinierend. Und für uns ist es so selbstverständlich. Wir sind mit dem geboren und es ist das Erste, was wir machen, ist einen Atemzug zu nehmen. Und das Letzte, was wir machen, wenn wir von dieser Welt gehen, ist diesen Atem aufzuhauchen. Hm. Und der ist immer bei uns und wir nutzen ihn einfach nicht. Wir vernachlässigen ihn. Wir sind einfach nicht gut zu ihm. Es ist kein liebevolles Zusammenleben mit unserem Atem. Wir nutzen den nur, in diesem Fight-and-Flight-Modus zu sein. Immer entweder auf der Flucht oder in Kampfstellung. Ja. Und atmen halt nur in den Schultern. Ne?
Ja. Ja, oder also, was ich bei mir mal beobachtet habe, gerade wenn ich mich konzentriere oder so, als ich studiert habe, da ist mir so sehr stark aufgefallen, dass ich Luft anhalte. Ja. Also, dass ich halt einfach Stock gar nicht atme, genau. Und ist ja eigentlich total kontraproduktiv, weil das Gehirn nicht versorgt wird.
Und aber guck mal, wenn du am Handy bist, wenn du irgendwie nur rumscrollst oder irgendwie rum Instagram rauf, runter, irgendwas, du musst mal gucken, dass du nicht richtig atmest. Weil die Informationen, die dein Gehirn bekommt, wenn du auf dem Screen guckst, ne, der ist eigentlich nicht verbunden mit deinem Atem, sondern dein Gehirn reagiert eigentlich die ganze Zeit nur auf die Bilder und vergisst tatsächlich zu atmen. Und deswegen ist der Atem in jeder Hinsicht, in jedem Bereich, ob das jetzt nun beim Arbeiten ist, am Handy ist, ob das beim Laufen ist, ob das beim Essen ist, ob das
beim Singen ist,
wo auch immer, der Atem ist das geilste Tool. Ich nenne es immer die goldene Pille.
Ja, ja.
Das ist die Abkürzung zu allen. Ich muss nicht in eine Therapie gehen, ich muss nicht mit einem Coach dauerhaft über irgendwas sprechen, ich muss nicht ins Yoga gehen und mich verrenken. Und das haben mir meine Kursteilnehmer auch gesagt, es ist so cool, ich komme hier hin, ich höre dir zu und ich merke zum ersten Mal, dass ich selber in der Hand habe, was ich mit meinem Atem mache.
Ja.
Ich muss mich nicht schämen, ich muss nicht irgendwie was machen, was vielleicht albern ist. Und das sind wirklich schwere, tätowierte Jungs gewesen, die da lagen und eine Atemsession mitmachen und einfach am Schluss sagen, wie geil es ist. Ich fühle mich, dass mein Kopf klar ist, dass er frei ist, dass meine Nase frei ist, dass meine Lungenflügel größer geworden sind.
Wahnsinn, wie viele verschiedene Atemvarianten gibt es denn?
Weil es gibt Techniken.
Oder Techniken, genau, entschuldige, genau, Techniken.
Na, es gibt unzählige Techniken, aber es gibt natürlich, ich will es auch nicht Bewegungen nennen, aber es gibt auf jeden Fall Richtungen. Also es gibt natürlich die Atemtherapie dazu, aber das ist wirklich Therapie, das ist ein Atemtherapeut, dazu braucht es wirklich ein Studium und viele Jahre Ausbildung. Also ich bin kein Atemtherapeut. Das sind wirklich die therapeutisch arbeiten, eben auch mit Sängern beziehungsweise auch mit Asthmatikern, mit Menschen, die wirklich Krankheiten der Atemwege haben beziehungsweise des Atemsystems haben. Ja? Da geht es wirklich um Therapien, um das aufzulösen oder vielleicht auch zu heilen. Letztendlich bin ich Trainer, Coach, der den Leuten was an die Hand gibt und sagt, du hast es in dir, nutz es. Und es ist eine Art Prävention. Also ich arbeite auch sehr stark in einem Burnout-Prävention. Und ich merke einfach, die gehen nach Hause und die wissen jetzt zumindest bewusster, ich kann da was einsetzen. Ich gebe ihnen Tricks und Tipps mit an die Hand. Wie ist es, wenn ich merke, dass mein Chef mich schon wieder anschreit? Oder wenn mich die Kollegin irgendwie schon wieder in Rage bringt? Was mache ich, wenn ich mit meinem Partner gestritten habe? Wie komme ich dann runter?
Was wäre so eine, ich weiß nicht, ob es eine einfache Methode gibt, aber was würde ich tun, wenn ich jetzt genau nervös, gestresst?
Nervös und gestresst ist immer so dehnbar, aber es gibt natürlich diese Situationen, wenn du dich nicht unter Kontrolle hast, wenn du merkst, okay, dein Chef schreit dich an und du bist total erstarrt, du hast Angst oder du fängst auch an zu schreien, ne? Oder das ist ein Schlagabtausch. Es ist wirklich dieses, die Hand auf den Bauch zu legen und die Augen zuzumachen und wirklich 3 tiefe Atemzüge in den Bauch rein. 3 tiefe Atemzüge, die Augen schließen, 3 tiefe Atemzüge. Das passiert natürlich alles danach, das kann ich nicht währenddessen machen, wenn der vor mir steht und mich anschreit, das ist klar. Ne? Wenn der mich aber anschreit, Erdung, beide Füße auf dem Boden. Egal wo du bist, egal ob du sitzt oder stehst, beide Füße auf dem Boden, verbind dich sofort mit dem Boden und atme tief rein. Die Hand kannst du immer noch auf dem Bauch tun, das sieht keiner, und wirklich da einatmen, ohne dass du die Augen zumachst. Und das ist der Instant-Kick, dass du sofort deine Gehirnströme, dass sie dich verlangsamen, dass du dir auch die Sicherheit gibst, okay, ist alles in Ordnung, du bist da und du bist nicht in diesem Fight-or-Flight-Modus, weil du anfängst, in deinen Bauchbereich zu atmen, das heißt, du atmest mehr in den unteren Bereich der Lunge und die unteren, also im unteren Bereich der Lunge sind ja auch die Luftbläschen bzw. die Sauerstoffbläschen, die unseren Körper versorgen. Wenn ich oben in den Schultern, in den Spitzen, in den Lungenspitzen atme, wird mein Körper nicht mit Sauerstoff versorgt. Und ich bin hier oben in diesem Fluchtmodus. Und mein Gehirn kriegt zu wenig Sauerstoff. Das heißt, wenn ich anfange, tiefer zu atmen, und tief atmen heißt nicht, sondern tief atmen heißt tief nach unten atmen. Das wird auch ganz oft verwechselt.
Genau, dieses tief, das Lungenvolumen ausdehnen ist damit nicht gemeint.
Genau, das heißt, tief einatmen heißt runter. Runter mit dem Sauerstoff.
Ja.
Runter mit der Luft.
Ja.
Das sind so Kleinigkeiten, wirklich. Oder einfach, wenn du weißt, okay, meine Kollegin regt mich so auf schon den ganzen Tag. Ich glaube, ich schreie die jetzt nachher gleich mal an. Geh auf die Toilette, mach die Wechselatmung. Ja, also das kennt jeder. Man kann es jetzt natürlich hier nicht vormachen.
Kann ich nicht vormachen.
Ohne aber das Kamerad ist wirklich durch Nasenloch links, Nasenloch rechts abwechselnd zu atmen. Ne? Das heißt, es gleicht auch dein Gehirn aus. Also linke und rechte Gehirnhälfte. Die ist wieder in Balance.
Ja.
Und du verbindest dich einfach mehr mit dir. Und das sind Mini-Tricks. Und ich...
Es ist so simpel, aber man macht es halt
nicht. Nein, natürlich nicht.
Weil gar nicht in der Situation.
Genau, und in der Situation nicht, weil dann natürlich der Affe im Kopf übernimmt. Ne? Und das funktioniert super in diesen Kursen. In diesen Kursen, dann merken die in der Gruppe schon mal, wie schön es ist, wenn alle gemeinsam mal richtig atmen, was da für eine Energie entsteht. Und natürlich auch, hey, wie einfach das ist, wenn ich jetzt hier rausgehe. Ich habe nach einer Stunde Atemsession für mich was mitgenommen. Ich muss hier nicht 10-mal herkommen, um der Beste zu werden. Ich muss hier nicht performen, sondern ich darf hier nur sein.
Ja.
Ich nehme was mit und es ist eine Abkürzung zu allem anderen.
So Akku aufladen, so klingt es. Also wie so ein Refresh.
Das ist ein Refresh, der Kurs. Und die kleinen Tools im Alltag anzuwenden, ist wirklich, it's magic. Und es macht so viel leichter. Natürlich gehört zu einer Persönlichkeitsentwicklung viel mehr dazu, aber mein Part als Atemcoach, als Breathcoach, ist ja nur ein Teil. Also ich biete ja nur einen Teil für die eigene Persönlichkeitsentwicklung an. Ich biete ja nur einen Teil an, zur Ruhe zu kommen. Ja? Und in Zeiten von 8 Milliarden Coaches auf dieser Welt oder in Deutschland gefühlt, Instagram-Posts und Weisheiten, möchte ich einfach was geben, was wirklich on the ground passiert, in der Realität und nicht auf Instagram. Weil es geht immer ums Gefühl. Also es geht ja nicht um in den Kurs zu gehen und dann wieder der Beste zu sein oder irgendwie wieder was mitzunehmen, was ich in meinen Alltag integrieren muss und
wieder ein To-Do
gestresst bin, sondern einfach dahin zu gehen, mich hinzulegen und zu atmen. Fuck, nochmal wirklich einfach nur zu atmen, zum ersten Mal meinen Körper zu versorgen und zu sagen, hey Körper, du bist echt so gut zu mir. Ich versorge dich jetzt mal ordentlich mit Sauerstoff und schon passiert was.
Ja. Kann ich das Ganze auch umdrehen? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, ich atme tief in den Bauch, um entspannter zu werden, um loszulassen. Kann ich auch, wenn ich jetzt merke, ich bin müde, erschöpft und schlapp, gibt es da dann auch wieder andere Übungen, die ich anwenden kann?
Es gibt die Kapalabhati, das ist eben auch aus dem Yoga, das ist die Feueratmung. Das ist praktisch schnelles Ausatmen, es geht nicht ums Einatmen, sondern ganz leicht einatmen und richtig ausatmen. Das feuert an, das nennt es auch die Feueratmung tatsächlich. Es gibt Atemübungen, die du im Stehen machst und wirklich auch mit einem Ton, ne, also mit einem zum Beispiel, also wirklich den ganzen Körper füllen mit Sauerstoff und dann mit einer Bewegung nach unten, Kopf über, richtig ausatmen.
Okay.
Und das gibt dir richtig, also der Körper wird mit Sauerstoff versorgt, die Bewegung zirkuliert natürlich einfach auch nochmal das Blut schneller. Und da gibt es zig ganz einfach und unendlich viele Atmungen, die man da machen kann. Und die Wechselatmung zum Beispiel, die Anuloma Viloma oder die klassische Wechselatmung,
das mit ist die, links, wo wir uns rechts, Nase,
genau.
Mit dem Daumen oder dem kleinen Finger, glaube ich, ne, und dann macht man...
Belebt total, also es gleicht nochmal aus und es macht dich wacher. Ne? Ja. Also das sind die Dinge, was es auch gibt, die ich total spannend finde, aber das mache ich meistens mit Frauen, das ist die Porenatmung. Die Porenatmung. Und das ist so ein bisschen, wenn ich in diese, in die Beauty-Ecke gehe und einfach sage, ey, versorg mal deine Haut, beziehungsweise unsere Haut ist ja unser größtes Organ. Da geht es natürlich einfach auch um die Gedanken dahin zu leiten. Ne? Also das können jetzt, ich glaube, die Jungs ein bisschen schwerer. Bei den Frauen geht es immer ganz gut. Leite die dann an und lass sie sich vorstellen, dass sie den Sauerstoff durch die Haut einatmen. Und du kannst es irgendwann spüren. Wenn du wirklich in einer guten Session bist, wenn die Stimmung gut ist und wenn du selber schon so reingekommen bist, dass du dich führen lässt, dann funktioniert das auch. Also diese Porenatmung funktioniert auch und die belebt auch und du merkst irgendwann, dass deine Haut anfängt zu kribbeln.
Vibrieren, zu kribbeln, ja, spannend. Ja. Es gibt ja auch das, wenn du einen Schmerz hast oder wenn du irgendwie eine Verspannung hast, dass man sagt, Blockaden, ja. Atme in die Verspannung rein, ja. Sei es jetzt das Schulterblatt oder die Wade oder wie auch immer.
Und dazu musst du aber vorher wirklich erstmal eine gute Zeit lang in der Stunde dich mit deinem Atem verbinden. Mhm. Vielleicht sogar auch den verbundenen Atem zu machen. Das ist der Atem, der nicht aufhört. Ne? Also wo du immer aus, ein, aus gleichzeitig machst. Mhm. Der deinen Körper wirklich ein bisschen mehr, also wo dein Körper einfach viel mehr Sauerstoff kriegt. Und dann kannst du leichter in deine Blockade, also mit deinen Gedanken kannst du leichter in diese Blockade hineinatmen. Weil wenn du dich hinlegst und dir sagt jetzt jemand, okay, atme mal in deine Wade rein.
What the fuck?
Wie soll ich jetzt dahin atmen? Du musst die Leute, also ich bringe die Leute schon erstmal wirklich in den Zustand, okay, das ist dein Atem, check den mal, fühl den mal. Guck mal, was du mit dem machen kannst. Ja? Und das funktioniert natürlich mit ein paar Techniken am Anfang, dass sie auch den Kopf ausschalten, also vom Außen, und den Kopf nutzen, um den Atem zu leiten.
Ja, und sich da auch drauf einlassen und nicht irgendwie hinterfragen, oh, was ist das jetzt für ein Wuhu?
Genau. Und das ist natürlich schon auch das, weißt du, wenn du anfängst, okay, ich bin Atemcoach, dann sagen, hä?
Ich meine, ich atme mein Leben lang.
Genau. Und das ist, am Anfang war es schon so mit Skepsis, ne? Aber juhu, die Medien sind doch für was gut. es wird verbreitet. Also das ist jetzt schon auch wieder ein, ja, vielleicht ist es sogar ein Trend. Aber thanks for that. Also es kann mir nur nutzen, weil dann ist die Scheu davor einfach nicht mehr so groß.
Und du hast auch vorhin angesprochen, es gibt dann nochmal so drastische Varianten, wo du jetzt noch nicht bist, also wo du dich in ganz andere Sphären atmest.
Also ich war da selbst, also, aber ich kann es noch nicht
anleiten. Als Teilnehmer sozusagen hast du das. Wie muss man sich das vorstellen? Ist es dann tatsächlich, dass dir schwindelig wird? Oder ist es so, bist du dann noch, wo ist man dann?
Na, im Endeffekt ist es so, dieser verbundene Atem, wenn du den wirklich dann ganz, ganz stark machst und ganz schnell machst. Und das ist ja im Endeffekt transformatives Atmen. Das funktioniert dann so, dass dein Körper, Wim Hof zum Beispiel macht das ja auch. Mhm. Der Iceman, sagt dir da was?
Ja, der mit...
Der Holländer.
Ja, genau.
Genau, der hat ja auch eine Atemtechnik entwickelt, beziehungsweise der hat er gar nicht entwickelt. Alle schauen sich's von allen ab. Das Atmen ist frei, das können wir nutzen. Aber dieses Wie, ne? Also um darauf zurückzukommen, dieses Atmen, wenn du einfach zu viel atmest, ne? Zu viel ein- und ausatmest, also nicht zu viel behältst, sondern einfach ein, aus, nicht diese Atempause, die wir alle machen, wenn wir ganz normal einatmen, dann machen wir eine Pause.
Stimmt, ja.
Und wenn wir ausatmen. Und eine Pause.
Und wieder ein.
Und du hast immer eine kleine Pause.
Stimmt.
Mhm. Und das ist eigentlich der Relax-Moment, nennt man den eigentlich. Und wenn du diese kleine Pause nicht einhältst, bekommt dein ganzer Körper zu viel Sauerstoff. Mhm. Das heißt, das ist wie so ein bisschen eine Übersättigung, wie eine Übersteuerung eigentlich. Ne? So. Mhm. Das heißt, der fängt an zu krampfen. Das heißt aber auch, dass seelische Traumata, seelische Wunden, körperliche, die sich körperlich manifestiert haben, was ja Fakt ist.
Ja.
Die werden angegangen, ne? Also das heißt, der wird komplett durchspült. Also es gibt fast gar keinen Platz mehr im Körper, weil so viel Sauerstoff da ist. Das heißt, alle Blockaden, die da sind, die gehen automatisch dann auf. Also die müssen eigentlich aufgehen. Es gibt keinen anderen Weg, dass diese Blockaden sich lösen, weil so viel Sauerstoff da ist. Und diese Krämpfe, die sind echt abgefahren. Das heißt, also bei mir war es so, mein ganzer Oberkörper, meine Hände haben gekrampft. Und ich hatte eine Breath Session auf Ibiza, war auf einer Plattform wirklich in the middle of nowhere, irgendwo. Und der hat zu mir gesagt, und jetzt lass es raus. Und der hat auf meinem Körper dann dahin gedrückt, wo er gesehen hat, dass ich nicht hinatme. Das heißt, ich habe in meine rechte Hüfte nicht geatmet richtig. Das heißt, der hat so reingedrückt, aber so dermaßig, dass ich angefangen habe, wirklich zu schreien. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie geschrien.
Woran sieht er, dass du nicht in die Hüfte atmest?
Aber das weiß ich nicht. Also das hat er mir nicht gesagt. Er hat gesagt, ich mache das seit 20 Jahren. Ich sehe das, wo Menschen nicht hinatmen. Oder in die linke Schulter zum Beispiel. Der sieht natürlich, wenn du da blank liegst, also ich hatte natürlich was an, aber wenn du da vor ihm liegst, der sieht das, wo du nicht wirklich atmest, wo dein Körper einfach, natürlich, wenn du dauerhaft immer so atmest, irgendwann mal fängt dein Körper natürlich an, Auswölbungen zu haben überall, ne? Also, dass da Atem ist und da Atem ist. Und es gibt aber Stellen, wo das nicht passiert. Das heißt, da atmest du nicht hin. Und da ist eine Blockade. Und dann fängt er an, also die Sanfteren, die klopfen nur oder drücke nur hin, aber der hat richtig, richtig, richtig reingebohrt.
Okay. Und du hast weiter in diesem ganz
genau, und er hat immer gesagt, atme weiter, atme weiter. Und es geht dann so eine Stunde.
Wird dir da nicht, also
natürlich, schwindeln. Du bist ja total dizzy, also du bist schwindelig, aber du liegst dann trotzdem, okay. Du kannst ja nicht umfallen. Der sagt aber natürlich, also deswegen ist er da, der merkt natürlich auch, wenn du abdriftest, wenn du irgendwie aussetzt, wenn du nicht mehr atmest. Deswegen sagt er dir immer, atme weiter, du kannst da nicht sterben an dem, ne, in dem Moment. Aber der merkt, wo du nicht atmest, dann drückt er da rein und auf einmal kommen Dinge raus, das sind alte Schmerzen, das sind alte Wunden, das sind alte Dinge, die du weggeschoben hast. Ich habe natürlich ein paar Sachen aus meinem Leben gesehen, die tatsächlich nie, die ich nicht gelöst hatte oder die ich einfach nicht wahrhaben wollte oder die ich einfach gar nicht so schlimm empfunden habe. Da kommen schon Bilder. Also ich hatte einfach Bilder bei mir und das sind Gefühle, die ich genau damit verbunden habe, wie das damals war. Und der checkt natürlich auch, okay, wenn die da nicht reinatmet, hat die das und das Problem oder die und die Blockade.
Okay.
Schnallt der.
Also an den Körperstellen merkt er das.
Genau.
Okay.
Und hat dann wirklich da reingedrückt und irgendwann merkt er, okay, die atmet jetzt wirklich voll. Also die ist jetzt überall voll mit Sauerstoff, die kann das, die ist jetzt da. Und die Krämpfe sind so stark, dass jetzt gut ist. Weil dann muss er dich wieder runterbringen. Dann bringt er dich wieder runter und sagt, okay, now breathe normally, like in a natural way. Komm wieder runter. Und aber natürlich bist du emotional, also du bist da, ich habe das ja alles gehört, du bist ja nicht irgendwie in outer space, also ich nicht, also es gibt natürlich Erfahrungen, die komplett irgendwo anders sind, die dann wirklich ganz andere Bilder sehen.
Also wie auf einem Trip irgendwie, oder?
Wie auf einem LSD-Trip und letztendlich ist das holotrope Atmen zum Beispiel auch. Das holotrope Atmen, das ist ein Next Level, das ist total deep, also da geht es wirklich mit Musik, die pushen dich dann so stark mit Tribal-Musik, mit emotionaler Musik, dann mit Chören.
Ist das dann noch, also ist das noch gesund oder ist das sowas, wo
das
man...
Das ist transformativ.
Okay.
Das ist transformativ und das, die Frage, ob das gesund ist, glaube ich, stellt sich da nicht. Kann man sich natürlich stellen, aber es ist natürlich eine Entscheidung. Ich möchte was auflösen, was ich im Hier und Jetzt mit meinen Möglichkeiten nicht schaffe.
Okay.
Und die Frage ist natürlich, was ist denn gesund und was ist ungesund in unserem Leben?
Das Festhalten an alten Sachen. So. Oder das
und mit Schmerz weiterleben, ist das gesund?
Ja. Das muss jeder für sich selber jetzt beantworten.
Und es gibt diese Möglichkeiten, die immer populärer werden. Ich habe es jetzt selber erfahren, ich finde es unglaublich. Also für mich war das total ping.
Das heißt, in diese Stufe bist du auch noch mit reingegangen?
Ja.
Danach?
Und das ist schon auf jeden Fall mein Ziel, dass ich mein Atemcoaching bzw. mein Atemtraining, meine Kurse ausbaue, dass ich mich in meiner Arbeit als Atemcoach auf jeden Fall weiterentwickle. Mhm. Ich glaube, es ist so ein bisschen rausgekommen, dass für mich das Wichtigste ist, dass es einfach ist, dass es nachvollziehbar ist, dass es nichts ist, was anstrengend ist oder verlogen ist oder irgendwie link ist, sondern ich möchte einfach ehrliche, einfache Tools an Menschen weitergeben, die hilfreich sind in dieser verrückten, lauten, viel zu schnellen Zeit. Weil wir werden weiterhin Anker brauchen. Wir brauchen Dinge, an die wir uns festhalten können. Wenn das die Familie ist, ist das wunderbar. Wenn das der Job ist, der dich wirklich erfüllt, ist das auch wunderbar. Aber es wird immer Momente in unser aller Leben geben, wo wir einfach was brauchen, um uns selbst zu beruhigen, um uns einfach auch das Gefühl zu geben, hey, du bist nicht allein, weil du dich hast und deinen Atem hast. Der macht dich lebendig und auch gesund.
Wir hatten vorhin einmal kurz, also vor dem Recording, bevor wir die Record-Taste gedrückt haben, hast du mir erklärt, und das war mir nicht so bewusst, dass beim Atmen eigentlich das Ausatmen, dass das der entscheidende Moment ist und gar nicht so sehr dieses hol mal tief Luft, was man so, weiß ich nicht, das hat sich bei mir so eingebürgert, also dass es einfach so dieses Einatmen eigentlich ist. Und du sagst, nein, eigentlich ist es das Ausatmen, wo der Fokus drauf liegen sollte.
Das Einatmen ist natürlich wichtig, um organisch unseren Körper natürlich mit Sauerstoff zu versorgen und ihn natürlich auch zu beruhigen. Ne? Aber die größere Beruhigung fängt an, wenn ich ausatme. Weil wir atmen viel zu langsam aus. Wir atmen vielleicht viel ein, aber dann viel zu kurz aus. So. Ja, und dieses Ausatmen heißt natürlich auch loslassen. Du atmest neues, gesundes, frisches ein und du atmest altes aus. Nicht nur alten Sauerstoff, sondern einfach auch alten Scheiß. Und mit jedem Atemzug hast du die Möglichkeit, immer was Neues reinzuholen. Und mit jedem Atemzug, den du rauslässt, hast du die Möglichkeit, Altes loszulassen, jetzt im übertragenen Sinn, im energetischen Sinn. Aber das Ausatmen ist tatsächlich auch das, was ganz wichtig ist, dass du Kohlendioxid einfach rauslässt. Der muss raus. Das ist alter Sauerstoff, den brauchst du nicht. Der belastet dich eigentlich. Und dieses Ausatmen fängt auch an, dich ruhiger zu machen.
Ja. Es gibt ja auch so ein Mantra, dass du bei Meditation zum Beispiel, dass du halt einatmest und sagst, lass, und beim Ausatmen los. Also, dass du dir das halt immer sagst.
Genau. Ja. Es gibt dann auch Quadratatmung, dass du dir ein Quadrat vorstellst und auf 4 einatmest, Pause machst, 4 ausatmen, 4 wieder einatmen, Pause machen. Ne, also, das haben die Amis übrigens, glaube ich, in der Army erfunden und entwickelt zum Beispiel. Das heißt, die Atmung hat nicht nur was mit dem Yoga zu tun, sondern es gibt unglaublich viele Bereiche, wo die Atmung wichtig war und wo neue Techniken entwickelt worden sind. Mhm. Dieses Ausatmen, das war für mich auch total neu. Mhm. Aber es macht total Sinn. Also wenn ich einen Atemkurs gebe, merke ich eigentlich, wie schwer sich meine Teilnehmer tun, auszuatmen, weil die denken, es geht gar nicht mehr. Und dann ist schon wieder vorbei. Mhm. Und wir trainieren dieses Ausatmen tatsächlich mit Musik. Und das ist das, was mir total wichtig war. Die Atemkurse, die ich gebe, die funktionieren ganz stark mit Musik. Jetzt nicht nur mit meditativer Musik, nicht mit spiritueller Musik, sondern ganz klar mit populärer Musik.
Also so, wir hören Rock- und Popmusik.
Naja, oder? Im Endeffekt sind die Künstler und die, mit denen ich mein Leben lang gearbeitet habe, nicht mein Leben lang, aber mein halbes Leben gearbeitet habe, die waren Coaches. Die singen über Liebe, die singen über Verbundenheit, über die Wahrheit, über sei gut zu dir selbst, trau dich. Das machen sie schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden machen das Musiker. Dadurch, dass ich so stark mit der Musik natürlich gearbeitet habe, war das für mich total klar, ey, wenn ich ins Atemcoaching gehe, muss die Musik mit. Und ich merke einfach auch, wie leicht es ihnen fällt, ne? Dann mit Musik zu atmen, weil das ist ja auch der Rhythmus. Der Atem ist der Rhythmus des Lebens und die Musik ist ja auch den eigenen Rhythmus. Ist ja auch der Rhythmus der Welt, wenn man so will.
Und man merkt ja an, dass du dafür total lebst und brennst.
Ja, weil so es so einfach ist. Weißt du, es ist so einfach und es macht so Spaß und es fällt ihnen so leicht, weil sie nichts tun müssen. Also sie sind nicht wieder in der Bringschuld.
Sondern können sich fallen lassen.
Sie können sich fallen lassen und wenn einer einfach nur Bock hat zu pennen, dann soll er einfach pennen. Also ich verlange
an nichts. Man ja auch an den
Bauch. Ja, genau. Und ich habe das dann so gemacht, weil ich gemerkt habe, dass einer eingeschlafen ist, dann habe ich ihm ein Buch auf den Bauch gelegt. Dann hat er zumindest irgendwie Widerstand und sagt, oh, okay, dann atme ich zumindest einen Halbschlaf in den Bauch rein.
Schön, aber es ist auch schön, dass du gerade so dein altes Business oder halt Sequenzen daraus in dein neues einfließen lässt.
Ja, und es macht so Sinn. Und deswegen meine ich, man muss nicht immer so sich komplett um 180 Grad drehen, alles hinter sich lassen. Oder ich wollte es nicht. Die Musik ist ein Bestandteil meines Lebens und es ist auch Bestandteil dieser Welt. Also das ist was total frei verfügbar ist und was zugänglich ist und was Freiheit bedeutet, was Emotionen bedeutet. Und Emotion heißt ja Energy in Motion eigentlich. Ja. Ne? So, und es ist ja alles bewegt und das hat ja alles auch mit dem Gehirn zu tun. Was passiert denn, wenn ich Musik höre in meinem Gehirn? Was passiert, wenn ich atme in meinem Gehirn?
Ja.
Und die zwei Komponenten waren so logisch, die zu verbinden und es soll ja auch im Endeffekt Spaß machen und die sollen auch rausgehen mit einem geilen Gefühl und nicht mit einem schweren Gefühl und deswegen macht Musik und Atmen brutal Sinn.
Das ist schön, dass du das so für dich, also ich finde es toll, wie du es miteinander verbindest.
Ja.
Ist es dir denn, oder vielleicht erübrigt sich die Frage, aber ich möchte trotzdem stellen, es ist ja ein harter Karriereshift jetzt irgendwo bei dir an der Stelle und du kommst aus einer sehr konkurrenzgetriebenen, sehr Spotlight-on, sehr bunten, vielfältigen Welt. Du hast von Abgründen gesprochen, die es dann auch gibt hinter dem Vorhang.
Ja.
Und hast aber ja auch deine Erfolge damit gefeiert. Du hattest deinen Ruhm damit, du hast gut Geld verdient in diesem Job.
Das ist richtig.
Und jetzt gehst du den Schritt und sagst, okay, das ist es nicht mehr. Ich gehe jetzt in eine andere Richtung. Ich weiß nicht, ich habe eine Idee, ich habe eine Vision, ich habe Wünsche, Ziele, Träume und vor allem den Mut, komplett zu committen und reinzugehen. Aber es ist ja doch eine gewisse Unsicherheit, die mitschwingt. Wie fühlt sich das für dich an, das eine jetzt hinter dir zu lassen und die Tür auch tatsächlich zuzumachen? Du hast ja lange Zeit noch einen Spagat gemacht zwischen beiden Welten, um dann irgendwann zu sagen, das geht nicht mehr. Ich bin irgendwie nur halb da und irgendwo so richtig und jetzt gehe ich all in.
Also, das Erste, was ich dazu sagen will, ist, ich gehe mit Liebe aus diesem Bereich, weil ich sehr viel Liebe tatsächlich damit verbinde, weil ich auch unglaublich tolle Menschen da kennengelernt habe, die mich aber heute noch begleiten. Die Kreativszene ist ja nicht durchgängig immer nur oberflächlich, ne? Also das ist ja auch eine geile Zeit gewesen und da ist ja ganz viel Verbundenheit und ganz dicke Freundschaften und so, da ist ja ganz viel Schönes auch und das ist es immer noch. Ne? Das ist ganz wichtig, dass ich das auch nicht irgendwie zumache und sage, das ist alles scheiße, das hat mich dahin gebracht, dass ich einen Schwindel habe oder so. Ne? Das ist ganz wichtig, dass ich das jetzt erstmal hinter mir lasse, aber wirklich mit einem wunderbaren Gefühl. Und ich muss auch sagen, bei aller Motivation, die sie uns alle geben und die Motivation, die ich jetzt auch nach draußen geben will, muss ich sagen, ich habe keine Kinder. Ich habe nicht diesen Stressfaktor, ich muss mich noch um zwei oder ein Menschenleben kümmern und will mich selber verwirklichen. Ich habe das in der Zeit gemacht, wo ich total frei war. Ich bin nicht verheiratet, ich habe eine feste Partnerschaft und einen Partner, der brutal hinter mir steht, der auch gefestigt ist in seinem Leben. Ich bin finanziell ganz gut abgesichert, das muss man auch sagen. Also ich habe mir echt was weggespart, also ich habe finanziell keine Sorgen. Das heißt, ich bin total frei in meinen Entscheidungen. Und das muss man schon auch sagen, bei allen Speakern und Coaches da draußen, die immer sagen, ja, mach, ändere dein Leben und veränder das und scheiß aufs System und steig aus diesem Trott und aus dem Hamsterrad. Ey, nach einem Wochenende, wenn ich das höre, denke ich mir, geil, ich gehe jetzt da raus und verändere mein Leben und mache jetzt Vanlife, Hashtag Vanlife, ja, und lass meine Frau und meine Kinder im reinen Mittelhaus alleine. Nee, funktioniert nicht. Also es geht einfach nicht. Der Wunsch, und das ist so die Gefahr dabei, ich hake da nur kurz ein bisschen ein, das ist mir echt ein Anliegen, weil ich merke natürlich, das ist dieses Riesen-Coaching-Thema und diese Motivatoren und Speaker und wie sie alle heißen, natürlich was Positives bewirken, aber auf der anderen Seite ist es für wahrscheinlich 80% der Bevölkerung in Deutschland nicht möglich, das von heute auf morgen so zu verändern. Es geht in kleinen Schritten und bei mir ging es auch in kleinen Schritten. Und das Risiko war natürlich aber eher da vor dem Scheitern und vor dem Scheitern im Außen. Also ich hatte eher die Sorge, dass ich scheitere und dass ich mich lächerlich mache mit was, was ja so ein bisschen auch belächelt wird, diese Branche, ne? Im Großteil. Davor hatte ich mehr Respekt, also ich hatte mehr Schiss zu scheitern im Außen. Nicht finanziell und auch nicht irgendwie Angst vor der Aufgabe.
Da würde ich gerne einmal einhaken, ja. Weil also das interessiert mich und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Aspekt ist, mit dem sich der ein oder andere oder die andere Zuhörerin identifizieren können oder sich vielleicht selber wiederfinden, ist ja, du hast einen Wunsch, du möchtest was machen und du hast, es gibt gute Momente, da bist du hochmotiviert und denkst, ich mache das jetzt, weil ich glaube an mich. Und dann kommt da so eine miese kleine andere Stimme, die irgendwie sagt so, ja, was denken dann die anderen? Vielleicht, was denkt dein Umfeld, deine Freunde und so weiter.
Die Stimme ist ein Arschloch.
Genau, ja.
Die ist ein Arschloch und die...
Genau, aber worauf ich hinaus wollte, ist dieses Scheitern, also was du auch angesprochen hast. Hattest du auch manchmal Angst, nicht nur im Außen anders dazustehen oder belächelt zu werden, sondern auch dir selbst gegenüber? Was ist, wenn ich es doch nicht schaffe?
Mir gegenüber nie.
Dir gegenüber nie.
Das hatte ich nie, weil ich bin... tatsächlich gesegnet mit einem guten Gefühl für mich selber. Also ich meine nicht damit, dass ich denke, ich kann alles schaffen und ich bin die Größte. Ich vertraue mir aber selber ganz gut. Und ich weiß auch ganz genau, wenn das nicht klappt, also wenn ich mir selber nicht vertraue, dann weiß ich genau, das haut nicht hin.
Dann passt es auch nicht.
Dann passt es nicht. Das, okay. Und das habe ich mir aber ganz oft nicht eingestanden und bin trotzdem dahin gegangen und bin auf die Schnauze gefallen. Aber das war total wichtig, weil ich mir gesagt habe, ey, wenn du dir vertraust und wenn du zu 100% das willst, dann kann das nur klappen. Und das ist ein Gottesgeschenk. Das ist auch da, wo ich herkomme, von meiner Familie. Das habe ich immer mitbekommen. Aber es ging mir tatsächlich eher immer darum, weil ich natürlich aus dieser Wertungsecke komme, also aus dieser Wertungsbranche. Und ich bin als Moderatorin dauerhaft bewertet worden, kritisiert worden, natürlich auch mal gelobt. Und natürlich wirst du dann da gehypt. Aber das ist so fest geankert gewesen, dass ich dieses Scheitern im Offenen, hat mir echt ganz oft den Rückmarsch angeordnet. Ich habe gesagt, jetzt schleicht, geh wieder zurück, mach dein Ding. Und diese Momente, die du meintest mit diesen, ich habe da einen Riesenwunsch und ich will das machen und dann kommt die andere Stimme. Es gibt aber noch eine Komponente, es ist die Komponente, wie realistisch ist es denn, tatsächlich finanziell. Also das darf man nie unterscheiden. Ich, wenn ich einen Wunsch habe und einen Traum habe, ist es total schön und den darf man nicht aufgeben und den soll man wirklich glauben und den in sich tragen wie eine Mutter ihr Kind und wirklich lieben und das verinnerlichen und wie es auch schon schön heißt, manifestieren. Du kannst es meditieren. Es ist total wichtig, dass du es fühlst. Aber für mich war auch total wichtig, ey, schaffe ich das hier in dieser 3D-Welt? Mit Steuern, Bürokratie, Finanzamt, Absicherung, nochmal Steuer. Wie funktioniert denn das? Kriege ich das hin? Weil einen Traum zu haben und frei zu sein und so, das ist total schön, weil das ist unsere Natur. Das wollen wir eigentlich alle. Dann muss ich aber Vanlife Hashtag machen und rausgehen. Wenn ich aber hier bleiben will und mit meinem Traum meinen Lebensunterhalt verdienen möchte, komme ich nicht drum rum, um die Realität zu checken, die Fakten zu checken. Das ist nicht sexy und es ist auch nicht schön, aber es gehört dazu. Wenn der Traum Wirklichkeit werden soll, muss ich checken, kann ich davon leben?
Und wie sind die Regeln sozusagen, an die ich mich halten muss?
Genau, ja. Leider.
Leider.
Bei all der Freiheit und bei den Freiheitsdrang.
Ja.
Und natürlich gibt es Möglichkeiten, aber da können wir jetzt stundenlang reden. Also ich kann als Yogalehrer arbeiten und nur auf Spendenbasis arbeiten und in der WG wohnen und so. Das kann man alles machen. Es kommt immer nur darauf an, was ist mir wirklich wichtig aus meinem alten Leben mitzunehmen oder was möchte ich behalten? Möchte ich die Wohnung behalten? Möchte ich mein Auto behalten? Auf was kann ich verzichten? Und diesen Reality-Check zu machen, der ist nicht sexy, der ist nicht frei und wild, aber der ermöglicht mir meine Freiheit und meine Wildheit irgendwann.
Und du hast dich für den Weg dann entschieden.
Ich habe mich für den Weg entschieden.
Aber weil wir auch gerade darüber gesprochen haben, dieses Scheitern oder vermeintlich im Außen, die Kritik, die dann da auch kommen kann zu dem neuen Thema. Was bedeutet es am Ende des Tages für dich, erfolgreich zu sein? Diesem Thema? Oder auch als Mensch für dich erfolgreich zu sein?
Erfolgreich zu sein für mich als Mensch bedeutet in erster Linie, mich jeden Morgen im Spiegel anzugucken und zu sagen, ey, gut siehst du aus. Toll hast du gemacht. Ich bin einfach wirklich komplett erfüllt. Ich habe dieses wohlige, dauerhafte Gefühl der Glückseligkeit. Dieses, ey, das ist alles richtig, was du da machst. Das ist mein persönlicher Erfolg. Und natürlich gehört zu dem Erfolg auch, dass ich das, was ich tue, dass es einen Effekt hat. Dass es Menschen nicht nur berührt, sondern dass es ihnen auch entweder einen Arschtritt gibt, dass ich sie bildlich in den Arm nehme mit dem, dass ich ihnen einfach Kraft gebe, dass ich ihnen mega Lächeln ins Gesicht zaubere. Erfolg ist für mich, was zu schaffen, was einfach wirklich leicht und sonnig ist und anderen Menschen einfach wirklich gut tut und eine gute Zeit bringt.
Ich habe noch ein paar Fragen an dich, also bevor wir zum Ende kommen, weil ich könnte mit dir...
Atme doch mal tief durch.
Atme bitte mal kurz. Ich atme, du atmest. Ja, also es ist unfassbar spannend. Ich rede auch so gerne mit dir. Und ich glaube, wir können noch 5 andere Episoden machen zu unterschiedlichen
Also liebe Zuhörer, nach diesem Podcast machen wir uns nämlich eine Flasche Wein auf.
Ja,
und dann geht es wirklich ans Eingemachte.
Dann kommen die eigentlichen Fragen. Der Podcast heißt ja auch Inside Yourself.
Ja.
Und es geht, im Endeffekt geht es mir auch darum, über jeden da draußen ein Bild zu vermitteln von der Welt in dir. Also was bedeutet das auf eine organische, physische Art, körperliche Art, aber auch auf einer seelischen und geistigen Art? Weil am Ende des Tages spielt alles nur zusammen und wir können uns nur oder sollten uns holistisch betrachten.
Es ist so.
Wir sind ein ganzheitliches Wesen.
Natürlich.
Und alles, auch jede Kritik da draußen macht was mit uns, mit dem einen vielleicht mehr oder weniger. Kommt auf das Fell an, was man sich angeeignet hat oder vielleicht auch so von Natur aus hat. Genau, ich würde jetzt einfach nochmal von dir wissen wollen, was macht für dich einen gesunden Lebensstil aus?
Ist ja auch so, ne? Also dehnbar, aber ein gesunder Lebensstil ist natürlich erstmal meine seelische Gesundheit, meine mentale Gesundheit und meine körperliche Gesundheit. Das gehört für mich komplett zusammen. Das eine bedingt das andere. Klar geht's, wenn wir im Inneren anfangen, wirklich mit dem Essen an. Ich bin jetzt kein Fanatiker, was das Essen angeht, wo ich immer extrem darauf achte, dass es jetzt nur vegan, nur vegetarisch oder nur rotes Fleisch ist oder was weiß ich. Ich höre da schon auf mein Körpergefühl, aber ich esse wirklich wenig Zucker, wenig Süßes. Ich esse fast kein Fleisch und wenn dann wirklich nur da, wo ich herkomme, da gibt es einen Bauern, der schlachtet die Tiere wirklich selber von der Wiese. auch mal ein Glas Wein. Also ich glaube einfach, dass ein gesundes Maß an Balance und an gutem Essen einfach wichtig ist. Also das ist auch Seelenessen. Und ich schlage auch mal über die Stränge und trinke vielleicht mal 3, 4, 5 Gläser Wein. So, trinke mal Wasser dazwischen. Ja? Und natürlich körperlich, ich liebe mich zu bewegen. Ich brauche das. Also ich mag auch, also ich finde, für mich ist es gesund, wenn mein Körper mir gefällt. Ja? Also wenn ich einfach merke, der ist wach. Das muss jetzt nicht total durchgeshaped sein, aber ich mag mich schon auch lieber, wenn ich einen flachen Bauch habe, sage ich auch ganz ehrlich, als wenn der wobbly ist. Und das ist für mich eine gesunde Wahrnehmung von mir selber, wo ich mir denke, ey, du siehst total fit aus, du fühlst dich fit. Und natürlich mache ich viel Yoga. Ich gehe Gott sei Dank jetzt wieder zum Laufen, weil ich zu faul war, zum Laufen zu gehen. Aber ich gehe jetzt wieder zum Laufen und natürlich einfach auch ein gesundes soziales Umfeld. Ich brauche meine Freunde, ich brauche meine Familie, im Austausch zu sein, weil nur durch andere Menschen lernen wir uns wiederum besser kennen. Mhm. Und das ist für mich ganz banal, wahrscheinlich haben das auch sehr viele, das ist gar kein Hexenwerk, aber das ist für mich ein gesunder Lebensstil und einfach auch viel zu meditieren mittlerweile. Also die Meditation ist für mich nach wie vor der Schlüssel zu einer totalen Selbstakzeptanz und zufrieden mit mir und mit der Welt.
Schön. Meditierst du täglich?
Ich habe täglich meditiert nach Dispenser, weil da war ich total in dem im Schlauch vom Dispenser. Ich mache es aber auch tatsächlich mittlerweile so, wie meine Verfassung gerade ist. Wenn ich merke, okay, ich komme da gerade gar nicht rein, ich zwinge mich nicht dazu, weil dann habe ich einen Frust. Aber ich meditiere regelmäßig mindestens 3, 4 Mal die Woche.
Schön. Auch länger, oder?
Ja. Also es sind... Also Minimum ist immer eine halbe Stunde, Maximum sind 5 Stunden.
Wow, das ist für viele da draußen wahrscheinlich jetzt gerade eine sehr große Herausforderung.
Ja,
auch für mich.
Alles auf dem Weg.
Aber ja.
Es funktioniert.
Es fängt mit vielleicht 3 Minuten an.
Ja.
Ja, schön. Andrea, bevor ich zu meinen letzten Fragen komme, die ich jedem Interviewgast stelle und wo ich auch schon sehr gespannt bin, was du darauf antworten wirst, was steht bei dir als nächstes an? Wo kann man dich finden, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte? Wie connectet man sich am besten mit dir?
Klar, www.andrea-günther.ue, also guenter.de, das ist meine Webseite. Ja, mit TH.
Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes. Genau. Alles, was wir jetzt sagen, kommt nochmal in die Shownotes.
Instagram natürlich, Andrea Günther. Aber es ist ein bisschen underscored mit Punkt, weil Andrea Günther gab es schon. Und mir gedacht, hä, was für ein Allerweltsname.
Was für ein Allerweltsname.
Instagram und Facebook natürlich darüber. Und ich werde einen Breathing Room eröffnen am Land. Das findet man dann alles auf meiner Webseite. Also das heißt, ich werde einen Raum schaffen, wo man wirklich frei und gesund atmen kann. In der Natur, inmitten von Wäldern, Wiesen und Achtung, Pferden.
Pferden. Ja. Also für alle Pferdeliebhaber und Liebhaberinnen. Genau. Ein Plus.
Genau, das heißt, ich werde einen Ort schaffen, wo wir raus aus der Stadt können, wo wir wirklich atmen können, sein können, laut Musik hören können und jeder einfach mal seinen Scheiß rausschreien kann. Mhm. Werde meine Kurse in München vertiefen, werde mit dem Mental Health Café zusammenarbeiten. Aber ich glaube, das wirst du dann alles verlinken,
ja,
und reinschreiben. Auf
jeden Fall noch.
Aber es wird
auch
viel passieren und ich werde im Corporate-Bereich unterwegs sein. Ich werde den großen Konzernen endlich mal den Atem zurückgeben, der ihnen permanent stockt und fehlt.
Ja.
Das ist auch mein Zuhause, der Konzernbereich.
Schön. Gerade in der heutigen Zeit, in der Transformation und des New Work und Change,
ja,
der überall ganz groß auf der Agenda steht und ja, in den Umbruchzeiten.
Ja. Breathe in the future, cool, and exhale the past.
Sehr schön gesagt. Wundervoll, wundervoll. Zu meinen letzten Fragen. Welches Buch, also die erste, genau, die erste ist so ein Klassiker, aber ich finde es trotzdem immer wieder spannend. Welches Buch hast du am meisten verschenkt und warum?
Ah.
Oder welche 1 bis 3 Bücher haben dein Leben stark beeinflusst?
Ich lese gerade tatsächlich, und das würde ich auch verschenken, das ist Der Rote Löwe.
Mhm. Noch nie gehört, okay.
Der Rote Löwe, das hat tatsächlich ganz viel verändert. Ich habe das Parfum ganz oft verschenkt.
Ja. Mhm. Nicht als Duft?
Nein, nicht als Duft, sondern
ja,
als,
lag auf der Hand.
Als Buch. Was war es noch?
Die Frage war einfach 1 bis 3 Bücher, die dein Leben stark beeinflusst haben oder die du gerne verschenkst und die dir besonders gut gefallen haben.
Also das Parfum war wirklich ein Buch, was ich wahnsinnig gern gelesen habe. Ich habe das auch mittlerweile 3-mal gelesen. Ich weiß auch gar nicht warum. Also mich hat es einfach fasziniert, die Geschichte.
Und der Rote Löwe?
Der Rote Löwe, das ist
ein Wälzer.
Ja,
das ist eher ein Roman,
oder? Ja, das ist ein Roman, aber der geht total in die Mystik. Also der geht in die Mystik, der geht in die Meditation, der geht im Endeffekt
spannend
um das, wo wir uns alle befinden. Und das hat eine Ungarin geschrieben in der Nachkriegszeit und war uns einigen voraus. Und da lerne ich gerade wirklich dieses Energiefelder Transzendenz und ich sage immer Transzendenz. Und das ist total krass, gerade das Buch.
Okay. Werde ich auch nochmal mit in den Shownotes aufnehmen. Kenne ich auch noch nicht. Klingt interessant. Ja, cool. Zweite Frage. Hast du Vorbilder oder welche Menschen inspirieren dich und was macht sie für dich zu einem Vorbild? Kann auch einer sein.
Ist total schräg. Also die Kombi ist wahrscheinlich total verrückt. Natürlich, also meine Mutter ist mein lebendes Vorbild, die mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich bin, beziehungsweise erzogen hat, die mir sehr viel beigebracht hat und sehr viel vorgelebt hat, was Freiheit, Selbstbestimmung und Liebe betrifft. Und, sorry for that, aber ich finde ganz ehrlich, Heidi Klum, sie ist kein Vorbild, aber ich finde einfach, sie scheißt sich nicht, sie macht einfach ihr Ding und sie sieht immer gut aus und auch wenn es übertrieben ist, aber ich mag das, dass sie einfach ihr Ding durchzieht und in dieser Medienwelt immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Das gefällt mir. Sie bohrt nicht immer irgendwie ganz tief rum. Das müssen nicht immer so Lebensweisheiten sein. Sie macht viel Charity, das weiß ich. Sie macht ihr Ding und ich finde einfach, sie ist einfach sonnig. Und das mag ich einfach an ihr.
Ja, cool.
Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Fan von dem bin, was sie da macht. Aber ich mache sie als und als
und sie ist eine taffe Unternehmerin über Jahrzehnte lang.
Habe ich echt Heidi Klum gerade gesagt?
Hast gerade Heidi Klum gesagt? Das werden wir auch nicht rausschneiden. Das bleibt jetzt Andrea Günther, mag Heidi Klum.
Ja.
Shoutout, falls Heidi Klum zuhört. Ja. Großes Lob. Also,
und
ich bin
jetzt
mal wertfrei.
Ey, Dr. Jody Spencer, the one and only. Wünsche Ihnen wirklich alle Energie und alle Kraft der Welt, dass der das weiterhin so auf dem Level schafft. Ich glaube, dass er irgendwann mal auch ausgepowert sein wird, aber der Typ hat uns allen beigebracht, wie wichtig echt unser Gehirn ist für unseren Körper und wie wichtig das auch ist, dass wir uns, also mit uns selber arbeiten und was wir alles schaffen mit uns selber.
Schön. Was bedeutet Glück für dich?
Sinja.
Das lassen wir so stehen. High five.
Ja,
okay. Gehen wir gleich zur nächsten Frage über. Was sind drei Eigenschaften oder Fertigkeiten, die du deinem jüngeren Ich raten würdest zu entwickeln?
Fertigkeiten und?
Eigenschaften.
Eigenschaften?
Oder, also es müssen entweder oder. Was sollte man?
Musikinstrument lernen, also richtig. Gitarre spielen. Sollen wir mal wirklich Gitarre spielen lernen?
Damit man so beim Lagerfeuer beeindrucken kann?
Ich könnte jetzt im Endeffekt bei den Atem-Sessions könnte ich selber die Gitarre spielen, weißt du? Und populäre Musik.
Nice.
Gitarre spielen auf jeden Fall. Jüngeres, ich habe einfach echt einen Scheiß gemacht, wahrscheinlich. Ja, noch mehr Selbstvertrauen. Ich glaube, einfach noch mehr drauf zu pfeifen, was wirklich die anderen sagen. Das hatte ich im ganz jüngeren Ich überhaupt nicht, sondern im späteren jüngeren Ich. Das habe ich gemerkt, dass ich dann echt beeinflusst wurde. Wirklich noch mehr Selbstvertrauen. Nicht Ignoranz, nicht grob, aber einfach wirklich zu sagen, nee, ich mache das jetzt. Noch mehr Selbstvertrauen. Und das andere, was wäre denn noch? Malen zu können, zeichnen. Ich kann nicht zeichnen und ich möchte so gern zeichnen. Ich würde so gern malen können, ich kann das nicht.
Karikaturen, Cartoons?
Gar nichts, nichts. Also ich kann gar nichts. Wirklich einfach schön zu zeichnen, dass man das sieht, dass das noch was aussieht.
Ist ein Baum.
Ja, ich kann nicht mal einen Baum ordentlich malen.
Na gut, also die Challenge.
Ja, malen.
Cool. Es gibt ja auch Art Night in München.
Ja,
stimmt. Damit könnte man anfangen.
Atmen.
Okay, cool. Ja, vielen Dank für die Antworten und generell für das ganze Interview, für deine Zeit, für dein Sein, für dein Mut, in ein neues Feld zu gehen.
Ja.
Ich bin gespannt, was sich die nächsten Wochen, Monate und Jahre dahingehend entwickelt und auch bei dir im Leben. Ich werde mit Spannung zuschauen.
Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, dass du das ein oder andere hinzulernen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen oder auch Ideen zu dieser Episode hast, dann hinterlass mir gern einen Kommentar unter dem Post zu dieser Folge auf Instagram. Ich würde mich darüber hinaus auch total freuen, wenn wir uns auf Instagram oder auf Facebook connecten. Du findest mich unter @sinjasglück. Das ist @sinjasglueck. Ich packe dir das auch nochmal in die Shownotes. Ja, und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du ihn abonnierst und mir eine positive 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt unter Rezensionen, denn so kann er von noch mehr Menschen besser gefunden werden und ihnen helfen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du sie teilst auf Social Media oder mit deinen Freunden, Verwandten, Kollegen, denn ich denke, es ist so wichtig, dass wir uns und einander mit mehr Selbstliebe und Respekt begegnen. Und das beginnt bei uns. Alles Liebe, fühl dich umarmt, deine Sinja.